Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Andrea Stopp am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören. Wir haben 2 Stunden Zeit, durch die Welt zu reisen. Kann am Mittelmeer, die vorgelagerten Insel Spargel, werden wir Ihnen kredenzen aus Bayern, segeln auf dem Bodensee. Eine Vater-Sohn-Wanderung steht auf dem Programm und Lissabon mit Wim Wenders. Ich hoffe, Sie haben Vergnügen. Seien Sie herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
Mädchen lacht, Jüngling spricht, Fräulein wollen's oder nicht, draußen ist Frühling. Und er klopft bei ihr an und er fragt sie, wo und wann bin ich endlich mal dran. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Veronika, die Welt ist grün, drum lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist bar.
Naja, den kennen Sie natürlich, Max Rabe und sein Orchester. Veronika, der Lenz ist da. Die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns in die Wälder ziehen. Wir ziehen mit Ihnen um die Welt, wenn Sie möchten, meine Damen und Herren. Wir haben heute viel Zeit. Bis 13 Uhr gehen die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Aber keine Angst, Sie bekommen alles mit um 12 Uhr dann ausführliche Nachrichten. Was biete ich Ihnen zunächst an? Kleine Lügengeschichte? Ja, über Münchhausen soll es nun gehen. Kürzlich war sein 300. Geburtstag und man erinnert sich vielerorts auf der Welt mit einem verschmitzten Lächeln an ihn, an Hieronymus von Münchhausen, besser bekannt als der Lügenbaron. Aber wer war das denn überhaupt? Oder haben jene ihn dazu gemacht, die seine fantastischen Geschichten notiert, publiziert und so seinen Ruhm erst begründet haben? Fantasie lügt nie, so lautet der Titel der neuen Ausstellung im Münchhausen-Museum in Bodenwerder an der Weser. Der Festakt zum Jubiläum musste wegen der Pandemie verschoben werden, aber das Museum ist seit dem 12. Mai unter Auflagen natürlich wieder geöffnet. Jörg Freienhagen, mein Kollege, hat sich auf die Spuren von Münchhausen im Weserbergland begeben.
Er hat wirklich gelebt, Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Doch er war kein Lügenbaron, jedenfalls kein schlimmer. Andere haben ihn dazu gemacht, indem sie seine fantastischen Geschichten aufgeschrieben, neue hinzugedichtet und veröffentlicht haben. Das erfahren die Besucher im Münchhausen-Museum von Bodenwerder, dem Geburtsort des legendären Barons. Im Herrenhaus der Familie, heute das Rathaus der Stadt, erblickte Münchhausen am 11. Mai 1720 das Licht der Welt. Er war Page in Braunschweig-Wolfenbüttel und später Soldat in Russland, wo er schnell Karriere machte. Mit 30 Jahren nach vielen überstandenen Abenteuern in St. Petersburg kehrte Münchhausen nach Bodenwerder zurück. Dort trat er sein Erbe als Gutsherr an, wurde sesshaft und begründete seinen Ruf als Geschichtenerzähler, berichtet Werner Koch vom Förderverein Münchhausen Museum.
Sein Hobby war die Jagd, hierzu lud er sich gern Gäste ein und denen erzählte er nach der Jagd in seinem Gartenpavillon, die Münchhausen-Grotte genannt, dann, was er alles so in Russland im Krieg und auf der Jagd erlebt hat. Und wenn sie dann auch ein bisschen von seinem guten Wein genossen haben, dann hat Münchhausen seine Geschichten zur Freude seiner Gäste auch mal mit Jägerlatein ein bisschen ausgeschmückt. Aber das wussten die Leute, die Gäste, ganz genau, dass das nicht der Wahrheit entsprach.
Die Jagdgäste trugen seine Geschichten weiter, wie auch der Universalgelehrte und Bibliothekar Rudolf Erich Raspe, den Münchhausen bei einem geselligen Abend in Göttingen kennengelernt haben soll. 1781 erschien in Berlin eine satirische Schrift mit dem Titel »Ein Vademekum für lustige Leute«, in der die Anekdoten des Barons erzählt wurden. Verfasser unbekannt, aber Raspe sah seine Chance gekommen.
Der hatte Unterschlagung begangen, floh nach England, nach London und schrieb dort dann 17 dieser Geschichten zu einem ersten Münchhausen-Buch in englischer Sprache. Es war sofort ein Bestseller. Dieses Buch kam ein Jahr später nach Göttingen an die Universität. Dort war der berühmte Dichter Gottfried August Bürger. Der übersetzte das Buch wieder ins Deutsche, fügte noch ein paar ähnliche Geschichten hinzu, damit das Buch noch dicker wurde. Und von diesen zwei Büchern sind dann bis heute über 580 verschiedene Bücher in 27 verschiedenen Sprachen in der ganzen Welt erschienen und es kommen immer noch welche hinzu.
Welch ein Glück für die Stadt Bodenwerder. Alljährlich erleben rund 5500 Bürger die zeitweilige wundersame Vermehrung ihrer Einwohnerzahl auf das Mehrfache, dank der Touristenströme aus nah und fern. Was, der hat wirklich gelebt? Fragen verblüfft Süddeutsche, Russen und Skandinavier, die auf den Spuren des Barons wandeln und staunen über die Belege seiner Stories im Museum. Da ist doch tatsächlich der kapitale Bock seiner Hirschjagd im Waldgebiet Solling-Vogler ausgestellt mit der Geschichte zum Nachlesen.
Münchhausen hatte kein Jagdglück an diesem Tag. Als er gerade nach Hause reiten wollte, kam ihm dieser Hirsch entgegen. Da nahm er sein Gewehr, fand aber in den Taschen kein Blei mehr, nur noch Schinken und ein paar Kirschen. Kirschen, dachte er, die haben doch harte Kerne. Schnell aß er das Fruchtfleisch ab, steckte die Kirschkerne in das Gewehr und schoss dem Hirsch mitten zwischen das Geweih. Doch dieser schüttelte nur sein mächtiges Haupt, sprang in den Wald zurück und war verschwunden. 2 Jahre später traf Münchhausen fast an der gleichen Stelle den Hirsch wieder. Und da war doch von den Kirschkernen im Geweih ein großer Kirschbaum gewachsen. Und der hing voller reifer Früchte. Diesmal aber erlegte der Baron den Hirsch mit einem Blattschuss. Damit hatte er einen Hirschbraten und die Kirschen gleich als Kompott dazu.
Das halbe Pferd, das Münchhausen angeblich von einem Gefecht im Türkenkrieg mitgebracht hat, steht heute als Skulptur in seinem Wallfahrtsort Bodenwerder. Und direkt vor dem Museum zieht der bronzene Freiherr sich und sein Pferd am eigenen Schopfe aus dem Sumpf. Um die zahlreichen Zeugnisse aus dem Leben des Barons, aber auch Möbel aus dem ehemaligen Gutshof auszustellen, hat die Stadt das Haus Schulenburg, eine frühere Scheune, zum Museum ausgebaut. Werner Koch kennt als langjähriger ehrenamtlicher Leiter der Sammlung den Freiherr Münchhausen in all seinen Facetten. Kochs Lieblingsgeschichte handelt vom Jagdhund des Barons.
Der brachte jeden Hasen sofort vor seine Flinte. Doch dieses Mal waren sie schon 2 Tage in seinem Wald unterwegs und der Hund schaffte es nicht, den Hasen hervorzutreiben. Dann klappte es doch noch. Doch als der Hase erlegt war, löste sich das Rätsel. Denn der Hase hatte nicht nur 4 Läufe unter dem Leib, sondern auch noch 4 Läufe auf dem Rücken. Und wenn die unteren müde wurden, warf sich der Hase geschwind auf den Rücken und lief mit den ausgeruhten Beinen in doppelter Geschwindigkeit weiter, sodass ihn der Hund auch nie erreichen konnte. Und diesen Hund hatte unser Baron noch so lange Jahre in seinen Diensten, bis sich die langen Beine vom Hund bis unter den Leib abgelaufen hatten. Und dann sagte er, man kann es kaum glauben, dass daraus die Dackel entstanden seien.
Münchhausen wurde zu einer literarischen Figur, zugleich Vorlage vieler Spielfilme. Die bekannteste Szene, die sich mit ihm verbindet, ist der Ritt auf der Kanonenkugel.
Während eines Krieges hatte er den abenteuerlichen Einfall, sich auf eine Kanonenkugel zu schwingen, um das feindliche Lager aus der Luft auszuspionieren. Eigentlich eine geniale Idee. Dann wurde ihm aber klar, wie riskant das Unternehmen für ihn werden würde. Darum wechselte er unterwegs auf eine entgegenfliegende Kugel, um seinen Irrtum zu korrigieren. Sonst hätte man ihn drüben womöglich noch als Spion verhaftet.
Beim alljährlichen Lichterfest in der Weser schlüpft ein Bodenwerder Bürger in die Rolle von Münchhausen und begrüßt die Gäste auf einer Kanonenkugel. Ob die im Museum gezeigte Kugel wirklich das Original aus der Geschichte ist, sei dahingestellt. 13.000 Besucher schauen sich die Sammlung jedes Jahr an.
Wir haben seine Pistole, die Geldkassette mit den 8 Verriegelungen, ganz interessant, einen Tisch seiner Schwester mit Intarsien, dazu die Stühle mit rotem Samt und mit Perlmutt bestückt. Das sind schon wertvolle Sachen hier für den Landadel, war das wohl vom Feinsten.
Es ist nicht immer leicht, mit dem Namen Münchhausen zu leben, denn immerhin wird zwanghaftes Lügen unter dem Begriff Münchhausen-Syndrom geführt. Und das lockt schon ein amüsiertes Lächeln auf die Gesichter derer, die Bekanntschaft mit Mitgliedern der Familie machen. Der Name hat sich auf der ganzen Welt verbreitet.
Es gibt hier in Deutschland viele Nachfahren, nur hier an der Weser, diese 4 Güter sind nicht mehr im Besitz der Familie. Wir haben gute Verbindungen zur Familie. Bei allen Festen, zum Beispiel der Münchhausen-Preisverleihung, wird immer ein Repräsentant der Familie auch eingeladen.
Der Preis wird seit 23 Jahren an Künstler verliehen, die es verstehen, ihr Publikum besonders humorvoll zu unterhalten. Übrigens hat Münchhausen noch zu Lebzeiten versucht, gegen die Veröffentlichung seiner Abenteuer gerichtlich vorzugehen. Doch da er keine Urheberrechte besaß, wurde die Klage abgewiesen. Erfolglos blieb auch seine Scheidungsklage gegen seine zweite Ehefrau Bernhardine von Brunn, der er Lebenslust, Verschwendung und Untreue vorwarf. Die gewitzten Anwälte der Baronin verwiesen in ihrer Gegenklage auf Hieronymus unseriöses Fabulieren und verleumdeten ihn als Lügenbaron. Der Prozess zog sich in die Länge und bevor ein Urteil erging, starb Münchhausen 1797 im Alter von 77 Jahren. Begraben ist er in der Klosterkirche von Kemnade, ein Ortsteil von Bodenwerder, und dort wird man ihn feiern, allen Widrigkeiten im Corona-Jahr zum Trotz, dann eben am 11. Mai 2021. Das passt zum Wahlspruch von Münchhausen, man muss sich nur zu helfen wissen.
Jörn Freienhagen über den Lügenbaron Münchhausen in Bodenwerder.
Dunkel war's, der Mond schien helle, Schnee bedeckt die grüne Flur. Als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief. Und der Wagen fuhr im Trab rückwärts einen Berg hinauf. Droben zog ein weißer Rabe eine alte Turmuhr auf. Und auf einer roten Bank, die blau angestrichen war, saß ein blond gelockter Jüngling mit kohlrabenschwarzem Haar.
Ja, wir wollen nach Cannes, nach Südfrankreich. Cannes kennt heute jeder als Austragungsort der Filmfestspiele jedes Jahr im Frühjahr und überhaupt als Tummelplatz der Schönen und der Reichen der südfranzösischen Lebenskunst. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts aber war Cannes nur ein kleines verschlafenes Fischerdorf. Der Aufstieg zur Pilgerstätte des internationalen Jetset aber hatte ursächlich mit einer Seuche zu tun und mit Grenzschließungen. Also ganz ähnlich wie heute. Lord Brougham, ein englischer Lord Kanzler, Maurer, der reiste jedes Jahr nach Italien. 1834 aber herrschte in Italien die Pest. Als er an der Grenze ankam, war alles geschlossen. Nizza gehörte damals noch zu Italien, der letzte Ort auf französischer Seite, an dem der Lord wegen der Pestepidemie festsaß, war das kleine Fischerdorf Cannes, wo er sich in die einzige Pension einmietete, die es damals gab. Und er berichtete bei seiner Rückkehr nach London so begeistert vom Leben an der Côte d'Azur, dass schon im nächsten Jahr jeder Engländer, der es sich leisten konnte, nach Cannes reiste. Der Beginn von Cannes, wie wir es heute kennen, also. Doch dort in Cannes gibt es auch heute noch viel mehr zu entdecken als ein Spaziergang entlang der berühmten Croisette. Dieter Wulff war noch vor der Corona-Krise dort, hat sich besonders die Geschichte der beiden kleinen, weitgehend unbekannten Inseln erklären lassen, die vor Cannes auf dem Besucher warten.
Parce que c'est un oasis de fraîcheur. Tous les gens viennent avec leur famille faire de la trottinette.
Es ist hier eine Oase der Frische. Die Leute kommen mit ihren Familien hierher, fahren Tretroller. Ältere Leute spazieren mit ihren Hunden. Dann können wir eine Runde machen bis zur Croisette und kommen dann wieder zurück zur Altstadt.
Erklärt mir Chantal Jekyll, eine von insgesamt 7 Greeters, ehrenamtlichen Touristenführern, die außerhalb der Saison bereitstehen, um ihre Stadt zu präsentieren. Im Sommer gibt es etliche Stadtführer, mit denen man Cannes und Umgebung erkunden kann. In der Nebensaison aber erwartet die heute 74-jährige Chantal die Gäste. Nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach aus Leidenschaft.
Je suis retraité du tourisme depuis 5 ans.
Ich habe immer im Tourismus gearbeitet, bin seit 5 Jahren in Rente. Das fehlt mir einfach, dass ich die Leidenschaft und Begeisterung für meine Stadt weitergeben kann. Und dass das jetzt so geht, das macht mich wirklich glücklich.
Vom Hafen aus gehen wir ein paar Seitenstraßen entlang und stehen plötzlich vor einer überdachten, aber an allen Seiten offenen Markthalle, wo auch Chantal Jekyll regelmäßig einkauft.
Tous les matins.
Jeden Morgen von 7 bis um 1, jeden Morgen außer Montag, kommen die Bauern aus der Umgebung und verkaufen ihre Produkte.
Und was für ein Markt mit einer Farbenpracht wie gemalt.
Schaut mal die Farben, wirklich fantastisch. Das Gemüse, das Obst der Saison und alles in den tollsten Farben.
Während wir vom Obstmarkt aus durch kleine, winklige Gässchen den Hang hinaufschlendern, erzählt mir Chantal Jekyll von den Anfängen des Tourismus und Henry Brougham, damals der Lordkanzler Englands, der den Stein hier ins Rollen brachte.
Donc Lord Brougham et sa fille.
Lord Brougham und seine Tochter fuhren im Winter nach Italien, zur Kur, zu den Thermen.
Aber in diesem Jahr, 1834, herrschte in Italien die Pest. Das Gebiet war abgeriegelt. Nizza gehörte damals noch zu Italien. Das kleine Fischerdorf Cannes war der letzte Ort auf französischer Seite.
So blieben sie also hier in Cannes, fanden den kleinen Ort hübsch, übernachteten in der einzigen Herberge Parchina, die es heute noch gibt, und aßen eine Fischsuppe, ein Essen der armen Leute. Heute nennt man sie Bouillabaisse und sie kostet ein Vermögen.
Zurück in London berichtete der englische Lordkanzler offenbar so begeistert von der französischen Mittelmeerküste, dass plötzlich jeder, der es sich leisten konnte, im Winter an die Côte d'Azur ziehen wollte. Der Beginn von Cannes als Touristenmagnet, nur dass man damals nicht im Sommer, sondern im Winter kam.
Les Anglais ont ensuite.
Die Engländer sind dann im Anschluss jeden Winter hierher gekommen, haben Tennisplätze und Golfplätze hier eingeführt. Die königlichen Regatten sind hierher gekommen und diese wunderbaren Hotels, die an der Croisette liegen.
Um einen besseren Überblick zu bekommen, geht es für uns weiter, die kleinen Gässchen hinauf. Am Ende werden wir mit einem fantastischen Blick über die ganze Bucht belohnt.
Hier ist der Hafen von Cannes, der erste Hafen von Cannes. Früher waren das hier alles Fischer, die für den Eigenbedarf fischten.
qui pêchaient pour manger.
Statt Fischkutter buhlen heute Yachten in allen Größenordnungen um die Aufmerksamkeit der Besucher. Weiter hinten sieht man die berühmte Croisette, wo sich jedes Jahr während der Filmfestspiele Stars und Sternchen präsentieren. Aber von hier aus sieht man auch unser eigentliches Ziel, der für viele Touristen weitgehend unbekannte Teil von Cannes, die beiden Inseln direkt vor der Bucht.
Die erste Insel ist Sainte Marguerite mit der königlichen Festung und dem Gefängnis für den Mann mit der eisernen Maske. Und die zweite Insel ist Saint-Honorat, wo die Mönche leben.
Um dorthin zu fahren, habe ich mich mit Karin Osmuk vom Tourismusbüro ganz am Ende des Hafens verabredet. Hier starten die Fähren zu beiden Inseln im Stundentakt. Zuerst geht es für uns nach Saint-Honorat, die kleinere der beiden Inseln.
Wir kommen jetzt so langsam zum Steg der Insel, wo die Schiffe nach Sainte-Marguerite und Saint-Honorat fahren. Und zwar beide Inseln heißen zusammen Les Îles de l'Hérens.
Die Fähre ist heute eher mäßig besetzt. Nach etwa 20 Minuten legen wir an. Auf einem Schild heißt es auf Englisch, die Gemeinschaft der Mönche begrüßt sie auf ihrer Privatinsel. Etwa 40 Hektar ist sie groß, etwas mehr als 1 Kilometer lang und 500 Meter breit. Auf der anderen Seite der Insel, die wir schnell überquert haben, liegen die Ruinen einer großen Festungsanlage mit jahrhundertelanger Geschichte, erzählt Karin Osmuk.
Also es war ein Zusammenleben, also nicht Zusammenleben, sondern ein getrenntes Leben, aber zusammen im selben Gebäude, Monasterium. Und in den obersten Etagen waren da Militär, um die Mönche zu beschützen.
Ein schwerer Befestigungsturm, in dem Soldaten und Mönche sich jahrhundertelang das Leben teilten, in dieser Form weltweit wohl einzigartig. Eine kleine Wendeltreppe führt in den oberen Teil der Ruine, der einen weiten Blick über das Land erlaubt.
Hier der Blick ist natürlich fantastisch, mit Blick auf dem neuen Monasterium, neuen Gänsefüßchen, weil das ist ja schon neu erbaut worden, 1880 so ungefähr. Da sieht man natürlich Cannes dahinter mit den Seealpen.
Etwa 100 Meter weiter steht die heutige Kirche, daneben das Kloster. Dort bin ich mit einem der Mönche verabredet, der mich mit einem einladenden Lachen begrüßt.
Also, ich bin der Frère Antoine, auf Deutsch vielleicht Pater Anton.
Pater Antoine war ursprünglich Pfarrer im Elsass. Irgendwann aber merkte er, dass er eigentlich ein Leben als Mönch leben wollte. Und dann erzählte ihm jemand von dieser Insel. Seit wann er denn hier sei, frage ich.
Also, ich bin am 14. Oktober 97 angekommen, um 9:30. Ist das präzis genug?
Meint Pater Antoine schelmisch. Der Name der Insel, erklärt er, erinnere an den ersten Mönch, der bereits Anfang des 5. Jahrhunderts hierher kam.
Der Honoratus war ein Römer, also eine römische Familie, aber seine Eltern waren in Trier. Der Honoratus mit seinen Mitbrüdern kamen aus Trier, die eine römische Stadt war.
Von Trier aus war er nach Griechenland gereist und hatte dort Einsiedler getroffen als Beispiele frühen monastischen Lebens. Mit diesen Ideen kam er dann zurück und gründete hier um das Jahr 400 die erste Klostergemeinschaft auf dieser Insel. Damit ist die Abtei Notre-Dame de l'Hérens wohl eines der ältesten bis heute aktiven Klöster Europas. Im 5. Jahrhundert kamen so viele Bischöfe von hier, dass L'Hérens auch die Pflanzschule der Bischöfe genannt wurde, erzählt Pater Antoine.
Und seit dem 7. Jahrhundert bis vor der Französischen Revolution, dann war es ein Benediktinerkloster. Das ist die zweite Periode, ganz große, ganz lange Periode. Benediktinerkloster mit alles, was die Geschichte gebracht hat.
Mit der Französischen Revolution wurde auch dieses Kloster aufgelöst, aber wurde dann Mitte des 19. Jahrhunderts von Zisterziensern wiederbelebt. Heute leben hier 20 Mönche, die bis Mitte der 90er Jahre Lavendel und Honig produzierten.
Schön, romantisch, aber bringt nicht viel Geld ein,
meint Pater Antoine und lacht.
Dann haben wir angefangen mit 2 Mitbrüdern, die gelernt haben. Und dann haben wir eine größere Weinberge aufgestellt. Und nach 10, 12 oder 15 Jahren haben wir einen guten Freund getroffen, der uns gesagt hat, ihr Wein hat Potenzial, um etwas viel besser zu werden, wenn es ein bisschen älter wird.
Und tatsächlich, der Wein von St. Honorat ist längst zum Geheimtipp geworden. Die Insellage und dieses ganz besondere Klima schmecke man am Ende auch im Wein.
Die Lage, der Boden, die Sonne, sogar die Pflanzen. Wir haben einen Chardonnay-Weinberge, die bei Eukalyptus liegt. Neben geht es ein Weg mit Eukalyptusbäumen. Wo man seine Weinberge hat, das hat Konsequenzen im Wein, sicher.
Ein Leben wie Gott in Frankreich und Arbeiten, wie schon in der Bibel beschrieben, lacht Pater Antoine, während wir an den Rebstöcken vorbeispazieren.
Im Weinberg des Herrn, ganz genau, ganz genau. Und das ist jetzt Chardonnay. Das ist das älteste Chardonnay, das wir haben. Ist jetzt 25 Jahre. Gibt jetzt sehr, sehr, sehr gutes Chardonnay, ja.
Auf 8,5 Hektar produzieren die Mönche von St. Honorat mittlerweile pro Jahr etwa 30.000 Flaschen. Etliche Preise hat der Inselwein mittlerweile gewonnen und wird bis nach Japan verkauft. Und so teuer, dass die Mönche sich ihren eigenen Wein zum Essen nur noch sonntags leisten. Wer abends das letzte Boot zum Festland verpasst, der kann an der Klosterpforte anklopfen und um eine Herberge bitten. Aber man kann sich natürlich, wie heute bei den meisten Klöstern, auch vorher anmelden, erklärt Pater Antoine.
Wenn Sie die Vita Honorati, das ist ein Buch, das Leben vom heiligen Honoratus lesen, sieht man, dass man schon vom Anfang ab Leuten empfangen. Was gibt es heute? Heute im Gasthaus, im Exerzitienshaus, haben wir 20 Zimmer, können wir bis 25 Leuten empfangen.
Die sich dann im Garten des Gästehauses unter Palmen entspannen können. Der Luxus hier sei die Landschaft, nicht die Unterkunft, betont der Pater.
Vorne uns steht ein Garten, reserviert für die Gäste. Die können hier sitzen, lesen, beten. Die haben auch Möglichkeit, zur Kirche zu kommen, wenn es Gottesdienst gibt oder nicht, ganz allein. Für sich. Also die Gäste haben ein Zimmer, ganz einfaches Zimmer, mit Bett, Nachttisch und Tisch und Stuhl, Waschbecken. Einige haben Toiletten und Dusche, aber nicht alle. Ja, es ist ganz einfach bei uns her.
Anmelden kann man sich für bis zu einer Woche auf der Insel mittlerweile ganz einfach per E-Mail. In den Ferien- und Sommermonaten sind die Zimmer immer schon viele Monate vorher reserviert. Und man muss den Mönchen auch erklären, warum man kommen möchte, meint Pater Antoine.
Denn wir sind hier am Meer, auf der Côte d'Azur. Und ja, es wäre einfach, unser Exerzitienshaus als billiger Hotel zu nehmen. Das ist es nicht. Wir haben nur 20 Zimmer, also wollen wir die Zimmer für Leute, die hier Exerzitien leben wollen.
Jetzt aber ist es Zeit, auch die zweite der Laurence-Inseln, St. Marguerite, zu besuchen. Dafür aber muss ich zuerst zurück aufs Festland, denn obwohl sie gleich nebeneinander liegen, eine direkte Fährverbindung zwischen ihnen gibt es nicht. Also wieder zurück nach Cannes und von dort geht es mit einer anderen Fähre, diesmal nach St. Marguerite, wo ich mich mit Christophe de la Tour verabredet habe, dem stellvertretenden Direktor des Stadtmuseums von Cannes. Hier auf diesen Inseln, erklärt er, gab es eine Besiedlung, lange bevor das Fischerdörfchen Cannes entstand.
Les deux îles sont comme des îles sœurs.
Diese beiden Inseln hier, die man als Schwesterinseln bezeichnen kann, Bruder und Schwester, Saint-Honorar und Saint-Marguerite. Bis zum 17. Jahrhundert gehörte Saint-Marguerite noch der Gemeinschaft der Mönche, die auch hier die Eigentümer waren.
Die Insel ist mit gut 3 Kilometern Länge deutlich größer als die benachbarte Mönchsinsel.
Wir laufen jetzt auf diesem leicht ansteigenden Weg in Richtung der königlichen Festung durch diesen alten Wald, der im 19. Jahrhundert gepflanzt wurde.
Dieser Wald aus Kiefern und Eukalyptusbäumen ist mit rechteckigen Straßen und Wegen durchschnitten, ein Indiz für die frühere militärische Nutzung. An der nördlichen Spitze zieht uns eine riesige Festungsanlage, auf die wir jetzt zulaufen, in ihren Bann. Die Spanier hatten die Insel im 17. Jahrhundert besetzt und erste Verteidigungsanlagen gebaut. Erst nach längeren Kämpfen konnten die Franzosen die strategisch wichtige Insel zurückerobern und Louis XIV., der Sonnenkönig, beauftragte seinen legendären Militäringenieur Sébastien de Vauban, die riesige, uneinnehmbare Festung zu errichten, deren Überreste selbst heute noch beeindrucken. Wirklich berühmt aber wurde die Anlage wegen dem Gefängnis hoch über den Klippen des Meeres, erzählt Christophe Delatour.
Dieser Standort war natürlich für dieses Gefängnis geradezu ideal. Wir sind auf einer Insel mit Militär. Um einen geheimen Gefangenen zu halten, ein perfekter Ort. Zu Zeiten Ludwig des 14. war hier die Grenze des Königreichs ein total isolierter Ort. Wenn man Gefangene hatte und diese geheim halten wollte, gab es keinen besseren Platz.
Und tatsächlich wurde das Gefängnis nur für einen Gefangenen gebaut, den berühmt-berüchtigten Mann mit der Maske.
Er kam 1687 hier an und man merkt es an vielen Details im Gefängnis, dass es in ganz spezieller Art nach den genauen Anweisungen des Königs gebaut wurde, um diesen Gefangenen zu inhaftieren.
Der Mann mit der eisernen Maske, weltberühmt durch das Drama von Victor Hugo und Basis unzähliger Romane und Filme, es gab ihn wirklich. Bis heute weiß man nicht zweifelsfrei, wer dieser persönliche Gefangene des Königs war. Was man weiß, ist, dass er 1669 in Piemont inhaftiert wurde, das damals zu Frankreich gehörte, heute zu Italien. Er kam dann hier auf die Insel und war schließlich von 1698 bis zu seinem Tod 1703 auf der Bastille in Paris inhaftiert. Alle diese Gefängnisse und Festungen wurden im Laufe der Geschichte zerstört. Dies hier ist der einzige authentische Ort, wo man dem Mann mit der Maske noch begegnen kann. Die Räume selber, findet Christophe Delatour, erzählen noch heute sehr viel über diesen wohl mysteriösesten Gefangenen der Weltgeschichte.
Donc là nous avons devant la cellule déjà deux grandes portes, deux portes bien solidement construites.
Vor der Zelle haben wir zwei sehr massive Türen. Früher waren es mal drei und man hat sie so gebaut, dass man nicht ins Innere der Zelle schauen kann.
Die massiven Holztüren sind gespickt mit Metallstiften. Von dem kleinen Flur gehen zwei Zellen ab. Die zweite war vermutlich für den Bediensteten des Gefangenen. Denn wer immer hier einsaß, war sicher kein normaler Verbrecher, wie man auch an den Zellen sehen kann, in die wir jetzt eintreten.
Wir sehen hier eine große Zelle, ein Gewölbe mit einer schönen Höhe, etwa 30 Quadratmeter groß. Und nicht nur die Größe, sondern auch die Ausstattung zeigt das Besondere. Hier haben wir in der Ecke zum Beispiel eine Latrine und es gab auch einen Kamin, um heizen zu können. Wir sind hier auf der Nordseite und im Winter wird es sehr kalt. Aber der Mann mit der eisernen Maske hatte einen Kamin.
Die Maske selber musste er hier in der Zelle nicht tragen, glaubt Christophe Delatour.
On ne pense pas que le masque ait été porté.
Man glaubt nicht, dass die Maske immer getragen wurde, und sie war sicher kein Folterinstrument, keine Strafe für den Gefangenen, sondern sollte sein Gesicht, seine Identität verbergen. Also wahrscheinlich trug er sie, wenn er im Kontakt mit anderen Menschen war. Wenn er zum Beispiel in die Messe ging, dann wird er wohl eine Gesichtsmaske getragen haben.
Und bis heute weiß man eben nicht wirklich, wer tatsächlich hier festgehalten wurde. Die häufigste Vermutung ist ein Zwillingsbruder, erklärt Christophe de la Tour.
Ein Zwillingsbruder ist eine Hypothese, aber dafür gibt es keinen historischen Beweis. Eine Vermutung, die von Schriftstellern und in Kinofilmen aufgegriffen wurde. Aber vielleicht handelte es sich um einen Verwandten des Königs.
Andere mutmaßen, dass Ludwig XIV. Gar nicht der leibliche Sohn seines Vaters gewesen sei und er daher den wirklich eigenen Vater hier einsperrte. Andere glauben, dass der Gefangene vielleicht ein unehelicher Sohn des Königs gewesen sei, aber man weiß es eben nicht. Wann immer der Gefangene umziehen musste, der Gefängnisdirektor war immer de Saint-Mars, ein Musketier des Königs. Aber er war eben nicht nur Gefängnisdirektor, sondern vermutlich irgendwann auch Freund seines einzigen Gefangenen. Wahrscheinlich ist das der Grund für die Terrasse auf dem Dach des Gefängnisses, nur wenige Schritte von der so gut gesicherten Zelle.
Hier haben wir einen Panoramablick auf Cannes, auf die Hügel, die Umgebung, der spektakulär ist, außerordentlich. Es ist das schönste Panorama der Insel.
Hier, auf dieser etwa 20 mal 30 Meter großen Dachterrasse, konnte der Gefangene sich völlig sicher aufhalten.
Also die Terrasse ist eindeutig ein Ort der Annehmlichkeit und hatte keinerlei militärische Funktion. Man kann sich aber vorstellen, dass Saint-Mars, der Gefängnisdirektor, hier diese Terrasse errichten ließ, damit der Mann mit der Maske sich hier frei bewegen konnte. Sie waren über 34 Jahre zusammen als Gefangener und Wächter und hatten sicher eine ganz spezielle Beziehung. So kann man sich vorstellen, dass er dies bauen ließ, damit sein Gefangener auch mal den Himmel ohne Gitterstäbe sehen konnte.
Dieser Blick direkt auf die Bucht von Cannes ist wirklich einzigartig. Die Côte d'Azur, die azurblaue Küste, präsentiert sich für uns von ihrer besten Seite. Von hier aus sind es nur ein paar hundert Meter Luftlinie bis zur Croisette und ihren Luxusboutiquen. Und doch sind wir hier in einer ganz anderen Welt, meint Christophe de la Tour.
Wir haben Bilder von der Côte d'Azur, auch Leute, die nie hier waren, von der Moderne, vom Luxus, von Sonne und Strand. Aber die Inseln bieten auch eine Vision des kulturellen Erbes, eine Vision der Natur.
Viele, selbst viele Franzosen, wüssten nichts über die lange und sehr spannende Geschichte der Laurence-Insel, meint der Historiker. Wem es gerade im Sommer am Strand von Cannes zu voll und trubelig sei, der sei hier bestens aufgehoben.
Es ist ein Zurück in die Vergangenheit, wenn man nach Saint-Marguerite kommt. Es gibt keine Autos auf der Insel. Es ist etwas zwischen Vergangenheit und Gegenwart, was die Inseln hier so faszinierend macht.
Die Erkundungen des südfranzösischen Cannes von Dieter Wulff. Wir hören ein wenig gregorianische Hymne aus Südfrankreich, 12. Jahrhundert.
Where?
Zwischen Ende April und Ende Mai ist Spargelsaison. Spargel aus dem oberbayerischen Schrobenhausen ist aufgrund seines kräftigen, nussigen Geschmacks in ganz Deutschland bekannt. 17.000 Einwohner hat die Stadt Schrobenhausen. Da gibt es auch das Europäische Spargelmuseum mit vielen Informationen rund um Spargel. Und die Spargelerzeuger vor Ort bieten gerne Führungen auf ihren Höfen an. Im Jahr 2010 erhielt der Schrobenhausener Spargel das von der EU vergebene Siegel geschützte geografische Herkunftsangabe. Einige wenige Bauern kultivieren alte Sorten, verzichten bewusst auf den Folienanbau. Andi Hörmann hat für den Feiertagsspaziergang einen solchen Spargelbauern besucht und sich sogar ein Gericht kochen lassen.
Wolkertshofen, ein kleines Dorf im Landkreis Eichstätt, Oberbayern, am Rande des Altmühltals. In der Edelstahlküche im Gasthaus Stark glänzen silbergrau die Arbeitsflächen.
Wir machen heute jetzt einen Spargel mit Dinkelrisotto. Ein Dinkelreis sozusagen, der angeschliffen ist und beim Kochen quält er dann auf. Schmeckt ein bisschen nussiger wie das klassische Risotto und mit Spargel dabei wird es noch ein bisschen besonderer.
Rechts neben dem Herd auf dem Arbeitsbrett liegen sie da. Ein halbes Dutzend porzellanweiße, fein säuberlich geschälte Spargelstangen.
Dann schneidet man es einfach klein in so Zentimeter große Stücke. Dazu noch ein bisschen frischen Bärlauch. Auch in feine Streifen schneiden.
Wie essen Sie den Spargel am liebsten?
Leicht angebraten. Nicht unbedingt gekocht, sondern nur roh, klein geschnitten, langsam angebraten in Butter und fertig.
In dem knapp 500 Einwohner kleinen Dorf Wolkertshofen hat sich Josef Stark in den letzten Jahren mit seiner saisonalen Slowfood-Küche einen überregional bekannten Namen erkocht. Seinen Spargel bezieht er aus dem 30 Kilometer entfernten Schrobenhausen vom Spargelhof Rehm. Der ist mit seinen nur 1,5 Hektar Spargelfeldern ein echter Exot unter den Spargelbauern.
Spargelhof Rehm ist einfach eine Besonderheit, weil er ohne Folie anbaut. Und wir finden, Spargel ist so ein tolles Gemüse, da sollte man warten, bis er wirklich von selbst kommt und nicht durch Folie oder Heizung schneller produziert wird.
Ein Besuch auf dem Spargelhof Rehm in Linden, einem winzigen Dorf nördlich von Schrobenhausen. Auf dem Weg dorthin ein Anruf im Europäischen Spargelmuseum bei der Kulturamtsleiterin Claudia Freitag-Meyer.
Es war lange Zeit sehr teures Gemüse, auch heute noch nicht eines der billigsten und war sicherlich lange Zeit nur auf königlichen Tafeln, also beziehungsweise an Fürstenhöfen, bis dann irgendwann einmal auch der Bürger sich das leisten konnte.
Als königliches Gemüse wird der Spargel deswegen auch bezeichnet. Im Europäischen Spargelmuseum in Schrobenhausen bezeugen die Exponate den weitreichenden Ruf vom Acker bis in die Kunstwelt der Spargelstangen als edles Gemüse. Auf ein Ausstellungsstück ist Claudia Freitag-Meyer besonders stolz.
Es gibt Spargelheber zum Servieren des Spargels, praktisch von der Spargelplatte runter auf den Teller. Und da gibt es im Museum eine Spargelzange. Die ist Silber mit einer Goldauflage vom russischen Juwelier Karl-Peter Fabersche, die er für Zar Peter gefertigt hat. Und die war wohl damals im Besitz der Tänzerin Anna Pavlova.
17.000 Einwohner zählt das oberbayerische Schrobenhausen. Geografisch liegt es zwischen Augsburg und Ingolstadt. Das Land ist flach, die Böden sandig. Gute Voraussetzungen für die Spargelpflanzen. Kultiviert in sogenannten Bifang, diese typischen kniehohen und parallel verlaufenden Erdwälle.
1913 kam ein gewisser Christian Schad nach Schrobenhausen mit einer Tasche voll Spargelsamen. Der kam aus Groß-Gerau und hat auf dem Weg bis hierher eigentlich immer versucht, Böden zu finden, die sich eignen für einen Spargelanbau. Und er hat bis Schrobenhausen gebraucht, bis er den richtigen Boden gefunden hat. Hier ist der Boden sandig, sehr hoch an Mineralstoffen und auch flach, sodass man wirklich hier den Spargel weitflächig anbauen kann.
Auf dem Spargelhof von Josef Rehm herrscht zwischen April und Juni Hochbetrieb. Spargelstechen morgens und abends, dazwischen waschen, schneiden, verkaufen. Im Hofladen und auf Wochenmärkten. Die Besonderheit auf diesem Bauernhof ist, die Spargelbifang werden eben nicht mit Folie abgedeckt. Angeblich sind um die 98% der Spargelanbauflächen in Deutschland für treibhausähnliche Bedingungen mit Folie bedeckt. Die Vorteile sieht auch Josef Rehm, obwohl er sich bewusst dagegen entschieden hat.
Es ist eine Arbeitserleichterung. Ich habe erstens mehr Kilo Spargel. Ich brauche bloß einmal am Tag stehen, ich kann besser planen. Wenn ich jetzt eine Folie auftue und wird es jetzt kalt, dann tue ich die schwarze Seite nach oben. Das heißt, es erwärmt sich unten drin und die merken fast nicht, dass es kalt ist. Die kriegen heute noch so fast so viel Spargel wie gestern. Und bei uns, wenn es kalt wird, ist es schlagartig gar.
Spargelanbau ohne Folie bedeutet weniger Ernteertrag, aber mehr Umweltfreundlichkeit. Die Zahlen sind erschreckend. Rund 120.000 Tonnen Spargel werden in Deutschland auf etwa 23.000 Hektar angebaut. Falls davon nur etwa 2% ohne Folie kultiviert werden, heißt das, für den Spargelanbau werden mehr als 20.000 Quadratmeter Kunststofffolie benötigt, die nach ein paar Jahren auch entsorgt werden müssen.
Aber viele denken um. Viele kaufen auch bewusst bei uns Eiwand, sagen, ich will die Umwelt nicht belasten. Ist ja ein schöner Gedanke. Und ich sage Ihnen was, unser Coronavirus ist überhaupt kein Problem. Das kann man alles erledigen mit Geld. Die Trockenheit, die können Sie nicht richten. Mit keinem Geld der Welt kann jemand das noch richten, was passiert ist. Und ich hoffentlich habe nicht recht. Wir gehen auf eine Trockenheit zu. Es wird in 5 bis 10 Jahren noch ganz krass. Bei uns hier im Gebiet haben wir fast keine Niederschläge. Und bei unseren Sandböden, wir haben Probleme mit Getreide, wir haben Probleme mit den Kartoffeln, wenig Ertrag, wenig Stärke. Was denn?
Josef Rehm geht an diesem windigen Samstagnachmittag über sein Spargelfeld und hält auf der akkurat glattgestrichenen Erde Ausschau nach einer Anhebung oder einem Erdsprung. Dort machen sich die erntereifen Spargelstangen bemerkbar.
Ich zeige es Ihnen einmal, schauen Sie. Das ist ein Stecheisen, was ich in der rechten Hand habe. Und in der linken Hand habe ich eine Kelle. Die brauchen wir, dass wir wieder zumachen. Weil wir müssen ja einen Tag zweimal stecken. Und wenn ich nicht sauber zumache, dann sehe ich ja den Sprung oder die Erdanhebung nicht.
Sie haben jetzt schon mal bei diesem Riss einfach ein bisschen aufgegraben.
Ja.
Ungefähr 5 cm, sage ich jetzt mal. Und dann ist die Spitze schon da.
Also ist die Spitze schon da. Die Spitze ist meistens so, wenn ein Sprung macht, noch 2 bis 3 cm im Boden drin. Und dann grabt man runter auf die Länge, wo man braucht. In der Regel 22 cm lang.
Also Sie legen es ja fast schon komplett frei.
Ich lege den Spargel frei. Und nehme die linke Hand, hebe den Spargel um am Kopf fest. Und mit der rechten steche ich mit dem Stecheisen ab. Schauen Sie, und da ist es halt so, da sind jetzt 2 drin oder 3. Sehen Sie, einer geht noch heute, der andere braucht noch 1-2 Tage. Sehen Sie den Kleinen da?
Ja.
Der braucht noch 2 Tage.
Der Kleinere, der ist ungefähr 10 cm kürzer. Also
da wartet man noch 2 Tage.
Wächst der tatsächlich 5 cm im Tag?
Es kommt auf die Temperatur drauf an. Der wächst so vielleicht sogar bis 6, 7 cm, wenn wir 25 Grad haben und in der Nacht haben wir über 10 Grad plus.
Jetzt ist heute auch ein ziemlich windiger Tag. Was macht der Wind mit dem Spargelfeld?
Also der Wind, den mag er auch nicht. Der Spargel merkt es. Der spürt den Wind. Die Kälte und der Wind, das ist jetzt für den Spargel gar nichts.
Ach, jetzt machen Sie wieder zu.
Ja, darf ich?
Ja, klar.
Das ist halt jetzt bei uns alles ein bisschen mehr Arbeit, weil wir wieder schöner zumachen. Weil wir schauen morgen wieder, ob irgendwo einen Sprung macht oder eine Erdanhebung.
Jetzt wird es aber doch ein bisschen zu windig. Wollen wir zurück auf den Hof?
Ja, genau.
300 Meter sind es vom Feld zum Hof. Ein kleiner Gemüse- und Obstgarten, 3 Dutzend Hühner. Josef Rehm baut auch noch Roggen und Kartoffeln an. Insgesamt bewirtschaftet er 18 Hektar im Nebenerwerb. Davon nur 1,5 Hektar Spargel. Zwischen Scheune und Hofladen steht die Spargelwaschmaschine.
Da wird gewaschen jetzt. Das ist eine Art Förderband.
Das ist ein Förderband, wie so ein Messer wie in der Brotmaschine ist. Die schneidet die Länge ab. Und da ist eine Doppelbürste drinnen. Und die bürstet den ab. Und da läuft der Wasserdüsen drüber. Und der Spargel ist gebürstet, gewaschen und geschnitten. Aber der ist noch lange nicht fertig. Dann ist ja oft noch ein bisschen Spargelrost drauf. Das sind so braune Stellen.
Im Hinterzimmer des Hofladens ist die Spargelwaschküche, in der Frau Rehm den Spargel verkaufsfertig macht.
Hallo,
bis Gott. Hallo. Der ist es dann nicht ganz so schön, wie Sie vielleicht kaufen. Da ist ab und zu was drauf und das putzen die dann mit dem Messerrücken ein bisschen ab.
Wir müssen da schon einiges, schauen Sie hier. Das ist unten
holzig
teilweise.
Der ist abgeschnitten. Da kommen noch die Spargelspitzen raus.
Mhm. Also Sie schaben da unten jetzt den...
Schab die Lamellen weg, die so rostig sind. Das kommt halt meistens davon, wenn es regnet, wenn halt ja, die Erde kalt ist. Dann ist das praktisch das Eisen, das so eisenhaltige Erde. Und das ist halt dann am Spargel. Und das schaut halt nicht schön aus. Und darum putzt man das.
Auf Wochenmärkten und im Hofladen gibt es ihn dann frisch gestochen und geputzt zu kaufen, den ohne Folie kultivierten Spargel von Josef Rehm. Viel gibt es nicht, aber begehrt ist er bei der Stammkundschaft in Schrobenhausen, obwohl er mit 9 bis 14 Euro pro Kilogramm etwas teurer ist. Königliches Gemüse eben.
Aber ab und zu kaufe ich mir schon mal gern ein und dann eben hier beim Rehm. Und mir gefällt daran, dass er eben ohne Folie arbeitet. Weil ich bin schon ein absoluter Gegner von Spargel unter der Folie.
Also weiß kaufe ich selten, meistens grün halt. Ich sage aber, der weiß ist auch super, also keine Frage.
Und der kommt nun in die Souteuse, in die hochwandige Edelstahlbratpfanne von Josef Stark.
Ja, ein bisschen Butter oder Margarine in den Topf erhitzen. Dann gibt man den bereits vorgekochten Dinkel dazu. Zeitgleich auch den Spargel.
Dinkelrisotto mit Spargel und Bärlauch stehen auf der Karte. Die einzige Gastwirtschaft, die vom Spargelhof Rehm beliefert wird. In Wolkertshofen, etwa 30 Kilometer von Schrobenhausen entfernt, am Rande des Naturpark Altmühltal.
Da muss ungefähr so lange, bis der andünsten, bis der Spargel schön glasig ist. Und dann kann man ein bisschen mit Gemüsebrühe aufgießen. Also man sieht jetzt hier schon, der Gemüsefond ist komplett aufgezogen.
Ja, das weiße Gold von Schrobenhausen kredenzte uns Andi Hörmann. Jetzt hören wir ein traditionelles Tanzlied aus Bayerisch-Schwaben von der Gruppe Lierthaber. Nachrichten dann und wir sind zum Segeln auf dem Bodensee verabredet.
Schau nur den Ramzer an, wie er nicht tanzen kann. Wie er seine Wader stellt, dass er nicht fällt. Wie er seine Wader stellt, wie er seine Wader stellt. Wie er seine Wader stellt, dass er nicht fällt. Hickade, hackade, lauter Rot backade, lauter Rot backade, Mädlerli wie. Lauter Rot backade, lauter Rot backade, lauter Rot backade, Mädlerli wie. Ist mir mein Schatz verreckt, wenn nur der Teufel dir Dora Heckett. Wenn nur der Teufel dir, wenn nur der Teufel dir, wenn nur der Teufel dir Dora Heckett. Sein Pompadom, den jagen wir gleich davor. Der macht der ganze Tag, pom 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 pom. Der macht der ganze Tag, der macht der ganze Tag, der macht der ganze Tag, pom 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 pom.
Musik.
Ei Schatz im Kesseltal, Ei Schatz im Ries, im Ries. Der Schatz, wo bei mir ist mir dein Liebst. Der Schatz, wo bei mir ist, der Schatz, wo bei mir ist, der Schatz, wo bei mir ist mir dein Liebst.
Deutschlandfunk, Feiertagsspaziergang.
Ja, nicht Sonntag, sondern Donnerstag, aber was für einer, Christi Himmelfahrt und Vatertag. Wir gehen segeln, sofern Sie einen Süßen haben oder eine Süße und wenn nicht, dann eben trotzdem. Andrea Stopp ist für Sie im Studio 1 des Deutschlandfunk.
Träumend an der Schreibmaschine saß die kleine Josephine. Die Sehnsucht des Herzens, die führte die Hand. Der Chef kam und las es und staunte, da stand: Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wär doch wunderschön. Am Sonntag will mein Süßer mal ein Seemann sein, mit mir im Sonnenschein, so ganz allein. Und dann beim Abendbrot mach ich das Abendbrot auf unserem Segelboot für meinen Süßen und für mich. Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen, sofern die Winde wehen, das wär doch schön.
Der Feiertagsspaziergang. Schön, dass Sie zuhören. Irgendwie scheint ja ein gefühltes Aufatmen durch die Republik zu gehen. Gasthäuser und Biergärten machen wieder auf, auch die Geschäfte. Und viele denken nun doch über ihren Sommerurlaub außerhalb Europas nach, obwohl noch bis mindestens Mitte Juni eine weltweite Reisewarnung gilt. Am Bodensee wollen viele gar nicht so weit weg. Die wollen nur aufs Wasser mit ihren Schiffen. Das war aber bis vor kurzem nicht möglich. Wegen der Pandemie waren eben bis vor kurzem die Sporthäfen geschlossen. Die sind jetzt aber wieder offen. Und gleich am vergangenen Wochenende, dem ersten mit geöffneten Häfen, ist Thomas Wagner, mein Kollege, dann auch aufs Segelboot gegangen und raus aufs Wasser in Corona-Zeiten.
Zu Fuß unterwegs im Sportboothafen Überlingen-Ost am Bodensee. Es ist für die dritte Maiwoche ungewöhnlich ruhig. Nur gut ein Dutzend Freizeitkapitäne schlendern zu den Steganlagen. Immerhin, das geht nun wieder. Vor kurzem war das noch nicht möglich.
Da war vorne halt eine Absperrung dran, dass der Hafen gesperrt war und man durfte nicht rein. Schwer gefallen, aber ich denke, in der ganzen Situation hat man schon verstanden.
Andreas Gönner ist mit Pinsel und Politur in den Hafen gekommen. Sein Schiff steht noch auf dem Trockenen. Es bekommt gerade den letzten Schliff verpasst vor dem Einwassern. Das geschieht viel später als in all den Jahren zuvor. Und selbst wenn das Schiff mal schwimmt, weiß Andreas Gönner, ist Segeln auf dem Bodensee was anderes wie vor der Corona-Krise.
Man soll auf die Hygienevorschriften achten und auch nur, ich glaube, maximal mit einer Familie, so wie man draußen halt unterwegs sein kann.
Es ist alles noch ganz frisch hier im Sportboothafen. Die Schranken sind noch geöffnet. Man kann noch mit den Autos reinfahren bis zu den Booten, um sie herzurichten. Alles noch wie am Saisonbeginn. Normalerweise ist hier voll.
Martin Demel ist an diesem Tag mein Mitsegler auf der kleinen Segeljacht Fortuna, 8 Meter lang und seit einigen Tagen im Wasser. Wir dürfen nur zu zweit raus, weil an Bord und auf dem Bodensee gelten dieselben Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum wie am Land, aber besser als nichts. Die Atmosphäre im Hafen ungewohnt ruhig. Das empfindet auch Peter Bischof so, begeisterter Freizeitsegler und gerade mitten in den Vorbereitungen zum Auslaufen. Er schaut versonnen erst auf die glatte Wasseroberfläche, dann an den Himmel. Da hat sich was verändert.
Also erstmal objektiv dadurch, dass man keine Kondensstreifen sieht. Man fühlt sich doch irgendwie in einer ganz anderen Natur. Alles geht irgendwie ruhiger an, habe ich das Gefühl. Es ist nicht mehr ganz der Druck so, Mensch, schönes Wetter, Wind, jetzt raus. Und jetzt muss noch das abgehakt werden und das abgehakt werden, sondern man geht alles irgendwie doch ruhiger an. Was ist denn Schuldbruch?
Mit dem Dieselmotor auslaufen aus dem Hafen. Doch schon nach ein paar Minuten machen wir die Maschine wieder aus. Erst das Groß, dann das Vorsegel setzen. Aber richtig, zum wahren Segelvergnügen auf dem Überlinger See, wie dieser Abschnitt des Bodensees im Westen heißt, fehlt noch was.
Ja, Wind ist heute nicht so toll. Es schaut ziemlich windstill aus.
Ah ja, jetzt kommt aber ein bisschen was.
Dann heißt Persenning runter, Schutzpersenning ab, Maske. Flagge flackert im Wind.
Ja, immer wieder diese Wortdreher, Maske statt Flagge. Obwohl sich die Segel mit Wind füllen, obwohl das Schiff sich flott in Bewegung setzt, von Übrigen aus Richtung Blumeninsel Mainau und sich so richtig schönes Freizeitfeeling breit macht, man tut sich schwer damit, die Krise ganz aus dem Kopf zu kriegen. Doch das gibt sich schnell, denn an diesem ersten Wochenende nach der Hafensperrung macht sich bestes Segelwetter breit.
Am Bodensee ist es so, dass man normalerweise schönes Wetter hat und dafür zum Ausgleich keinen Wind oder schlechtes Wetter, dann gibt es aber auch einen Wind. Also so richtig beides in Einklang zu bringen, hat man nur an wenigen Tagen.
Aber an diesem ersten Schifffahrtswochenende nach der Corona-Sperrung haben wir genau das, was wir uns seit Wochen gewünscht haben.
Heute ist es wirklich wunderschön, die Sonne scheint, es ist schön warm auf dem Boot und wir haben sogar Wind. Das ist ein Segel. Eine riesen Segelfläche mit Carbonsegel. Der macht Geschwindigkeit.
Eine weitere Yacht zieht an uns vorbei. Sie ist ganz einfach schneller. Ehrenrührig ist es nicht. Naja, allenfalls ein bisschen. Und irgendwie genießen wir es, langsam unterwegs zu sein. Daran haben wir uns durch den Corona-Alltag an Land ja schon ein bisschen gewöhnt. Der Ausflug auf den Bodensee ist, sagt Mitsegler Martin,
eigentlich wirklich eine Fortsetzung des Corona-Feelings, wo man alles etwas langsamer angehen kann, wo man nicht so in Hektik kommen muss, nicht so schnell reagieren muss. Man kann sich wirklich zurücklehnen und die Sonne genießen, wie im Urlaub, alles entschleunigt.
Der Wind meint es gut mit uns. 2 bis 3 Beaufort, gerade das Richtige für Sonntagssegler wie wir. Mit der Segellust auf der Fortuna gegen den Corona-Frust ansteuern. Das gelingt an diesem Nachmittag. Vorbei geht's an dem Pfahlbaudorf unter Uldingen. Das mittelalterliche Ensemble der Burgenstadt Meersburg rückt wie im Zeitraffer immer näher. Und vor uns in der Ferne, ein wenig verschwommen, unscharf von diffusen Wolkensegmenten verhangen, Berge.
Am Rande vom Bodensee kann man die Berge erkennen, wenn auch durch einen Dunst durch. Aber man sieht, wir sind hier in der Nähe der Alpen und kann die Berge schon erahnen.
Das stimmt uns dann aber doch auch wieder ein wenig traurig. Die Erinnerungen an Corona, an all die Einschränkungen, schlagartig sind sie wieder da. Denn die Berge ragen in den Nachbarländern empor, in Österreich und in der Schweiz, wo man sich normalerweise freut, wenn deutsche Freizeitkapitäne mit ihren Schiffen anlegen. Aber derzeit?
Ja, das ist verbotenes Land im Moment. Man darf ja nirgendwo anlanden. Man darf nur in Deutschland in die Häfen und nicht in der Schweiz und nicht in Österreich. Das ist wie unerreichbares Land am Horizont. Da darf man nicht hin.
ist die Himmelfahrt Feiertag, gleichzeitig Vatertag. Und jetzt habe ich einen Sohn am Telefon und das ist Friedrich Hachmeister. Hallo Friedrich, Sie können mich hören?
Ja, hallo, ich kann Sie hören.
Friedrich Hachmeister, was jetzt nicht so wichtig ist in unserem Gespräch, studiert Hydrowissenschaft in Dresden, ist 19 Jahre alt und Friedrich hat dem Vater schon gratuliert zum Vatertag?
Natürlich, ja, gleich heute Morgen.
Also, schade, dann hätten wir das jetzt nämlich über einen Sender machen können, weil auf der anderen Leitung ist Wolfgang Hachmeister, der Vater. Hallo, Herr Hachmeister.
Hallo nach Köln.
68 Jahre alt, naja, so ein paar Jahre unterscheiden Sie beide, aber Sie sind ein Gespann, Wolfgang Hachmeister, der Vater. In Bremen erreichen wir Sie. Herr Hachmeister, Sie sind Stammhörer unseres Programms. Wenn es mich nicht täuscht, waren Sie sogar schon mal auf Sendung bei uns.
Ja, das stimmt. Also ich rufe ab und zu ganz gerne mal an, finde ich auch ganz gut die Zuhörerbeteiligung gerade beim Deutschlandfunk. Man ist so aktiver dabei. Ne?
Schön, dass wir heute was von Ihnen privat und persönlich erfahren. Sie hatten sich gemeldet auf unseren Aufruf Hörerreisen. Welche Reisen sind Ihnen besonders als unsere Hörerinnen und Hörer in Erinnerung geblieben, die Sie selber gemacht haben? Seit 10 Jahren sind Sie unterwegs, eben mit Ihrem Sohn Friedrich. Und Sie haben da ein Motto, nur wo du zu Fuß warst, warst du wirklich. Wieso haben Sie sich entschlossen zu wandern, zu Fuß zu gehen miteinander, Wolfgang Hachmeister?
Ja, man nimmt einfach sich mehr Zeit. Man ist näher dran. Also auch selbst wenn man mal mit dem Fahrrad unterwegs ist, man steigt natürlich nicht jedes Mal vom Fahrrad ab, nur weil da gerade irgendwie eine Kleinigkeit ist. Wenn man zu Fuß dran vorbeigeht, bleibt man eben einfach stehen. Nicht? Dann guckt man sich eine Blume an, man beobachtet ein Tier, man liest ein Schild, wo irgendwas draufsteht. Das ist einfach, man ist mehr drin irgendwo in der Gegend, in der Landschaft, in der Stadt. Ganz egal, ob man jetzt unterwegs in der Natur oder in irgendwelchen Orten ist.
Friedrich, als Sohn 19 Jahre, das heißt, Sie haben wahrscheinlich einen Führerschein seit einem Jahr. Was macht das Wandern für Sie attraktiv?
Ja, es ist immer auch irgendwie so was Besonderes, weil man hat halt einfach so ein bisschen auch ja mehr Zeit für sich. Wie gesagt, was mein Vater gerade schon gesagt hatte, ist einfach, wie gesagt, man bekommt einfach irgendwie so, man verbringt halt auch irgendwie, sag ich mal, so mehr Zeit miteinander. Man kann halt auch jeder Mann ja auch immer, sag ich mal, während des Wanderns auch relativ viel. Und das ist irgendwie so eine gute Gesamtmischung.
Ja, und man kommt wahrscheinlich zueinander. Wie ist denn das dann auf den Wanderungen? Reden Sie da viel miteinander, Friedrich?
Ja, schon. Also natürlich, man redet jetzt nicht die ganze Zeit unterbrochen miteinander, weil dafür ist ja auch die Zeit dann einfach zu lang. Aber man redet doch schon auch viel miteinander und...
Wolfgang Hachmeister, wer bestimmt denn die Ziele oder die Wanderungen oder die Routen unter Ihnen?
Beide. Wobei Friedrich mittlerweile der Elektroniker sozusagen mehr ist, nicht? Also die elektronische Wanderkarte, das ist sein Thema. Da mische ich mich auch gar nicht ein. Aber wir sind sozusagen da wirklich auch ein Team, nicht? Dass wir also genau überlegen, wo wollen wir. Also erstmal die grobe Zielsetzung sowieso und auch die Tagesgeschichten, auch die Kleinigkeiten. Wenn wir in einem Ort sind, ergibt sich vieles spontan, aber auch das wird gemeinsam entschieden.
Also dann ist der Sohn mehr so für die Wege und für das richtige Laufen zuständig. Und Sie sozusagen, Wolfgang Hachmeister, für das Begleitprogramm, Sie sind sehr geschichtsaffin. Gibt es dann immer eine kleine Vorlesung für den Sohn, was sich an dieser oder jener Stelle auf ihrer Route geschichtlich ereignet hat?
Nee, das hängt ja auch wirklich so vom Erleben ab. Das heißt also, man muss sich so vorstellen, jetzt gerade zum Beispiel in Italien, man geht durch irgendeinen Ort, man sieht da irgendwelche Schilder und dann spricht man darüber eben. Das ist so, denke ich, auch was Friedrich gerade meinte. Daraus ergeben sich dann eben auch Gespräche. Nicht? Man verarbeitet sowohl Landschaft, Natur, aber auch Geschichte eben unmittelbar. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne daran, nicht? Dass man quasi nicht so einen theoretisch abstrakten Kram macht. Ne?
Wie lange sind Sie denn da oder welche Distanzen, Friedrich, legen Sie denn da so zurück pro Tag?
Das ist auch immer ganz unterschiedlich, auch immer, sag ich mal, so, je nachdem, wie der Tag auch so ist. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal im Sommer in Italien gegangen sind, da ist teilweise auch mal das Wetter ja auch dann schon sehr, sehr warm. Da geht man an so einem Tag natürlich mal weniger, aber ansonsten so gibt man schon, sag ich mal, zwischen 25 bis 30 Kilometer an so einem normalen Tag.
Also da muss man schon ganz schön auch fit sein, 25 bis 30 Kilometer dann nur zu Fuß. Was schleppen Sie alles mit, Friedrich?
Also jetzt auf unserer letzten Wanderung, da sind wir auch immer so ein bisschen standortbezogen gegangen, da nimmt natürlich immer nur Tagesgepäck mit, weil man dann halt in der Unterkunft das Hauptgepäck hat. Und ja, deswegen, das erleichtert das Ganze auch noch mal immer noch ein bisschen.
Welche war das, diese letzte Wanderung?
Das war die Wanderung von Canossa nach Speyer.
Ah, von Canossa nach Speyer. Und das ist Ihnen noch ganz besonders in Erinnerung geblieben.
Genau, ja.
Da haben Sie mal gesagt, Wolfgang Hachmeister, der Weg nach Canossa kann mit Norddeutschland gut konkurrieren. Wie meinen Sie das?
Ja, das ist eben man geht ja wirklich durch Mitteleuropa, einmal so von Süden nach Norden. Aber man geht eben den überwiegenden Teil der Strecke in einem Land jetzt mal gerechnet, geht man eben durch Italien. Und da muss man sich wirklich vorstellen, man verlässt die Berge in Canossa, nochmal so ein bisschen Hügel runter. Und dann ist man eben wirklich in dieser fantastischen Po-Ebene. Und das ist, glaube ich, was ich auch für uns beide sagen kann, was wir so völlig neu erlebt haben. Man fährt da natürlich, wenn man nach Italien mit dem Auto fährt oder mit dem Zug, da fährt immer durch. Aber eben auch, wenn man da zu Fuß dann wirklich über Tage, Wochen am Po mehr oder weniger dichter näher lang geht, das ist wirklich platt. Ne? Das ist eben, obwohl man ja quasi in Reichweite, Sie hatten gerade die Alpen auf der anderen Seite, nicht? Obwohl man in Reichweite der Alpen ist, ist man da wirklich ein bisschen manchmal wie in einer norddeutschen Tiefebene. Aber es ist eben auch sehr schön, weil es ja auch in einem anderen Land ist und natürlich mit ganz anderen Leuten und Eindrücken.
Wie gut muss man sich eigentlich verstehen, wenn man als Vater-Sohn-Gespann zusammen wandern geht? Wolfgang Hachmeister, Sie als Vater, der Sohn hört jetzt mal gerade weg. Muss man da immer einer Meinung sein oder kommt man schon auch mal zum Streiten?
Nee, man muss sich, also ich würde mal eher sogar sagen, man darf gar nicht einer Meinung sein, weil dann geht irgendwie das Individuelle verloren. Man muss das einfach wirklich gleichberechtigt angehen und das ist sowas, was wir eigentlich, behaupte ich jetzt mal so von mir, vom ersten Tag an versuchen zu machen. Nicht? Das fängt mit den ersten Planungsideen an, also wir waren ja schon auf dem, ich kann mich so ganz gut daran erinnern, wir waren vor 10 Jahren auf dem Jakobsweg zusammen und 2 Jahre davor, da hatten wir auch schon mal so 3-4 Tageswanderungen gemacht, da haben wir uns genau so einen Dia-Vortrag oder Multivision angeguckt über den Jakobsweg und dann sind wir abends da rausgekommen in Bremen und da hat Frederik zu mir gesagt, das können wir auch. Also wenn man jetzt sagen würde, ja, der hat seinem Sohn gesagt, gehen wir mal den Jakobsweg. Jetzt war mein Sohn genau andersrum. Ne?
Hat er den Impuls dann gegeben. Frederik, machen Sie denn auch andere Reisen oder müssen wir uns das jetzt so vorstellen, dass Sie in Ihrer freien Zeit als Student, ich habe ja gerade gesagt, in Dresden studieren Sie Hydrowissenschaften, Sie sind da nicht unbedingt in jeder freien Minute mit Ihrem Vater unterwegs?
Natürlich nicht nur momentan, auch noch relativ viel. Ich studiere jetzt auch erst im zweiten Semester und da gab es auch noch nicht so die Möglichkeiten, sag ich mal, vom Studium aus Reisen zu unternehmen. Aber natürlich gibt es da natürlich dann auch Reisen.
Sie mögen Wasser, das weiß ich erstens und zweitens legt das ja auch nahe, Ihr Studienfach der Hydrowissenschaften und Sie mögen Musik und Sie spielen Trompete. Sie haben dann für gleich nach der Sendung sich was Besonderes vorgenommen.
Genau, ja, ich spiele bei meiner Mutter, die leitet ein Seniorenpflegeheim hier in Bremen, dann auch nochmal für die Bewohner Trompete. Da haben wir uns halt auch so überlegt, dass ich halt dann draußen auf der Dachterrasse stehe und dann kann ich halt durch die offenen Fenster halt spielen und dann hören die Bewohner die Musik, indem man aber auch alle Kontaktbeschränkungen einhält. Das ist natürlich auch nochmal für die Bewohner eine nette Abwechslung.
Spielen Sie da auch mit, Wolfgang?
Ja, natürlich, klar.
Sind Sie auch mit dabei. Unterwegs, können wir uns das so vorstellen, dass Sie dann manchmal auch abends vorm Zelt sitzen und die Mundharmonika auspacken oder ist das zu viel an Romantik?
Das ist dann doch schon eher zu viel an Romantik.
Da sind wir dann zu sehr auf jeden Fall im Klischee. Wie ist das aber mit den Übernachtungen, Wolfgang? Suchen Sie sich dann immer kleine Pensionen aus oder sind Sie mit Zelt unterwegs?
Wir in Spanien waren wir auch zum Teil mit dem Zelt unterwegs, sonst aber eben kleine Pensionen, die wir zum Teil vorbuchen und zum Teil dann aber auch einfach, was sich so spontan ergibt. Aber auch, weil wir auch neben dem Wandern auch begeisterte Interrailer sind, also wir versuchen unsere Wanderung immer mit Bahnfahren zu verbinden, da versucht man dann manchmal auch vielleicht eine Nacht im Zug zu verbringen. Nicht? Also wenn das dann gar nicht passt, wenn irgendwer runterkommt, dann ist der Fahrplan dran, das ist ja wieder so Frederiks Schwerpunkt. Ne? Und dann guckt man mal, wie kann man denn jetzt vielleicht einen Zug heute Nacht hin und her fahren, damit wir morgen früh wieder hier sind und dann hat man auf einfachem Weg auch ein bisschen geschlafen.
Also das heißt, Sie benutzen praktisch dann das geschlossene Dach im Zugabteil, dass Sie schlafen können, aber auf die Strecke kommt es dann gar nicht an, sondern Sie können übernachten.
Naja, beides. Ne? Das ist natürlich auch ganz witzig, wenn Sie oben in der Emilia Romana in den Zug einsteigen, haben sich jetzt rausgesucht, man will ja ein wenig umsteigen. Ne? Also so, das heißt also, fahre ich von der Emilia Romana am späten Nachmittag nach Rom, komme da abends um 11 Uhr an, habe dann eine Stunde in Rom im Bahnhofsviertel für ein Cappuccino und steige dann wieder in den Gegenzug rein und bin dann morgens früh wieder in der Emilia Romana. Das hat schon beides was, nicht? Denn man ist dann sozusagen auf dem Cappuccino mal eben nach Rom gefahren.
Mein Gott, ja, wer kann das schon behaupten? Frederik, gibt es ein nächstes Ziel? Haben Sie sich schon wieder was ausgeguckt, wo Sie demnächst als Vater und Sohn gespannt zusammen hinwandern wollen?
Ja, wir haben jetzt erstmal überlegt, dass wir hier bei uns jetzt oben in Norddeutschland einmal so in diesem Dreieck Bremen, Hamburg, Cuxhaven, Bremen gehen wollen.
Das ist ja auch deswegen praktisch, Wolfgang, weil coronamäßig haben Sie kein Problem. Sie sind zu zweit innerhalb der Familie unterwegs, brauchen keinen Mundschutz.
Genau, und es ist eben auch, deswegen ist das, die Idee so im April entstanden, da war ja noch gar nicht klar, wie kommen Erleichterungen oder sowas. Nicht? Da haben sie gesagt, das geht immer. Ne? Da kann man nämlich auch im Zweifelsfall an jedem Abend nach Bremen zurückfahren und zu Hause schlafen, wenn keine Hotels offen haben sollten. Ja. Und geht am nächsten Morgen wieder weiter. Und es ist einfach, wir kennen das natürlich hier auch alles so ein bisschen von so Tages- oder Zweitagestouren. Das ist ja einfach auch eine ganz reizvolle Geschichte, mal in Norddeutschland unterwegs zu sein.
Das war schön, dass
das
Sie
war
bei.
Jetzt der Werbeblock.
Das war, ja, naja, aber mit Fug und Recht. Denn das eigene Land, genau, nicht nur gezwungenermaßen, tritt ja mehr und mehr in den Mittelpunkt auch der Reisenden, sondern wir merken ja auch, welche Schätze da ruhen und vielleicht auch von manchen, der immer ins Ausland trachtete, nun auch entdeckt werden im eigenen Land. Da werden wir noch sehen, was in den kommenden Monaten da an die Oberfläche kommt. Friedrich Hachmeister, 19 Jahre, nachdem Sie jetzt nicht über den Deutschlandfunk Ihren Vater zum Vatertag gratuliert haben, weil Sie das vorher schon getan haben, vielen Dank,
Gerne. Dass
Sie mit uns waren, dass wir Sie haben sozusagen getrennt, aber doch miteinander befragen können. Wolfgang Hachmeister, vielen Dank, dass Sie uns ein klein bisschen nur, weil für mehr ist dann leider auch nicht die Zeit, Einblick gegeben haben in Ihre Art, mit Ihrem Sohn zu lernen. Eigentlich müssten Sie heute eine Vater-Sohn-Vatertagswanderung machen, oder?
Ja, aber wie gesagt, wir wandern, wenn man, ich will jetzt nicht sagen, 364 Tage wandert,
braucht man das eben
einen Tag nicht. Außerdem ist es auch schöner zu wandern, wenn nicht so viel unterwegs sind.
Wo du zu Fuß warst, warst du wirklich. Das ist das Motto der beiden und wir spielen ihnen jetzt. Mein Vater war ein Wandersmann, aber in einer ganz eigenen und anderen Version. Super. Danke Ihnen beiden. Einen angenehmen Feiertag wünschen wir Ihnen.
Danke Ihnen auch nach Köln. Alles Gute.
Tschüss.
Mein Vater war ein Wandersmann und mir liegt das auch im Blut. Drum wanderte ich, so oft ich konnt und schwenkte meinen Hut. Falri, Falra, Falri, Falri, Falra und ich schwenkte meinen Hut. Doch jetzt fällt mir das Wandern schwer, ja, weil ich so oft rasten muss. Und die Beine wollen auch nicht mehr, drum fahr ich lieber Bus. Falleri, Fallera, Falleri, Falleri, Fallera. Und drum fahr ich jetzt lieber Bus. Nö, ich lauf nicht mehr durch jeden Dreck und spar mir den Verdruss. Den Wanderstab stell ich nur ins Eck und fahre lieber Bus. Falleri, Fallera.
Ja, wir wollen auch weiter wandern hier im Feiertagsspaziergang und kommen nach Lissabon. Die Stadt Lissabon hat auf den Filmregisseur Wim Wenders schon immer eine große Faszination ausgeübt. Mitte der 60er Jahre war er zum ersten Mal dort. Später war die portugiesische Hauptstadt auch Schauplatz einiger seiner Filme, besonders von Lisbon Story, den er 1994 dort gedreht hat und der 1995, also vor 25 Jahren, in die deutschen Kinos kam. Der Toningenieur Philipp Winter reiste dort von Frankfurt nach Lissabon, um einem befreundeten Regisseur dabei zu helfen, einen Film über das alte Lissabon zu drehen. Diese Geschichte wird zur Hommage an die, wie Wenders sagt, etwas in der Zeit verlorene Stadt am Fluss Tejo. Hier habe er die europäische Kultur wiederentdeckt, die für ihn in Deutschland längst verloren schien. Unlängst, natürlich vor der Zeit der Coronavirus-Pandemie, hat Wim Wenders sein Sehnsuchtsziel Lissabon wieder einmal besucht. Er traf auf eine Stadt zwischen Tradition und Massentourismus und mein Kollege Johannes Wärmter hat ihn dabei begleitet.
Steil führt der gepflasterte, schmale Weg hinauf Richtung Castelo de São Jorge, der historischen Burganlage, hoch über Lissabon gelegen. Straßenmusiker haben sich im Fenster eines Hauses postiert, um für die zigtausend Touristen zu spielen, die jeden Tag hier hinaufklettern, um die grandiose Aussicht auf die Stadt und den Fluss Tejo zu bestaunen. Unterhalb der Burg schmiegt sich ein weißgekalkter Gebäudekomplex an die Mauer der Festungsanlage. Von außen wirkt das Bauwerk etwas klobig und unzugänglich. Es ist der Palacio Belmonte, einer der ältesten Paläste Lissabons, und der versteckt seine Schätze hinter meterdicken Mauern. 1449 wurden erste Teile des Gebäudes auf römischen und maurischen Fundamenten errichtet. Pedro Álvares Cabral, der als Entdecker Brasiliens gilt, baute den Palast aus. Hier wurde Vasco da Gama nach seiner Rückkehr aus Indien empfangen. Im 17. Jahrhundert erwarb die Familie Figueiredo das Gebäude und gab der Anlage mit dem Bau der Terrassen ihr heutiges Aussehen. Selbst das verheerende Erdbeben von 1755 konnte dem Palast nichts anhaben.
C'est beau ce travail.
Et c'est beau d'ici.
Le briquet. Comment ça s'appelle? Briquet.
Empfangen wird Wim Wenders vom Hausherrn Frédéric Coustols, einem französischen Unternehmer und Kunstfreund. Der hatte den Palast, nachdem der Film Lisbon Story vor über 25 Jahren abgedreht war, erworben und ihn in eine Luxusherberge mit 10 Suiten umbauen lassen.
Ils ont acheté deux tours musulmanes, enfin trois tours qui étaient considérées comme musulmanes, dont une est romaine.
6 Jahre haben die Restaurierungsarbeiten gedauert. Die römischen, maurischen und mittelalterlichen Spuren des Gebäudes wurden freigelegt. Seit den Dreharbeiten im Jahr 1994 hat Wim Wenders den Palacio Belmonte nicht mehr besucht. Staunend betrachtet er den Detailreichtum und die prachtvolle Gestaltung der Innenräume. Denn damals befand sich der Palast in einem vollkommen anderen Zustand.
Der war damals ganz schön verfallen. Also war auch niemand drin. Das stand auch zum Verkauf und fand es so schön, weil diese ganzen Kachelarbeiten da drin so toll waren und weil er recht leer war. Und dann hat er diesen wunderbaren Ausblick auf den Tejo und rundherum. Das ganze Viertel war wunderbar und dann so ein leeres Haus zu haben, war schon schön. Deswegen haben wir dann gleich zugeschlagen. Es wohnte niemand da, es war verlassen.
Heute blickt man fasziniert auf die mit Gobelins, Gemälden und historischen Möbeln ausgestatteten Säle. Aber vor allem die großen Fliesenpaneele, die Alltagsszenen am portugiesischen Königshof zeigen, fallen ins Auge. Insgesamt 59 dieser Paneele der beiden portugiesischen Meister des 18. Jahrhunderts, Manuel Santos und Valentim da Almeida, schmücken den Palacio Belmonte. Vom unbewohnten und zum Teil verfallenen Palast, durch dessen undichtes Dach der Regen eindrang, bis zur mit künstlerischen Kostbarkeiten ausgestatteten Unterkunft für vermögende Gäste, dieser Palacio Belmonte, im Zentrum Lissabons gelegen, steht beispielhaft für die Entwicklung der portugiesischen Hauptstadt in den vergangenen 25 Jahren. Wim Wenders erinnert sich an die Verhältnisse in dieser Stadt, als der Film Lisbon Story entstand.
Damals, als wir hier gedreht haben, gab es hier noch keinen Tourismus. Das war völlig von Tourismus unbeleckt. Man hat gespürt, der wird früher oder später kommen. Es war ja einfach alles noch zu schön, um wahr zu sein und auch zu romantisch oder versteckt oder unbekannt. Und diese Straßenbahnen in den kleinen Gassen und all diese kleinen Handwerke, die es überall noch gab. Und das war klar, das wird es nicht mehr lange geben. So pur und so belebt von nur Leuten, die hier seit vielen Generationen gewohnt haben. Jetzt ist es ja natürlich auch hier komplett gentrifiziert.
2019 kamen gut 6 Millionen Touristen nach Lissabon, in eine Stadt, die ohne das Umland nur etwa 500.000 Einwohner zählt, etwas weniger als Leipzig. Neben den großen Hotels sind es vor allem die privaten Ferienwohnungen, die die Touristenmassen aufnehmen. Noch im Jahre 2013 gab es gerade einmal 63 solcher Ferienwohnungen in den Vierteln Alfama, Castelo und Moreria, die sich rund um die Burg São Jorge gruppieren. Heute zählt man über 5.000 solcher Wohnungen. Wohnraum, der der Bevölkerung dieser traditionsreichen Stadtviertel entzogen wird. Wie eine riesige Wand bauen sich die Kreuzfahrtschiffe auf, die am neuen Terminal am Fuße des Viertels Alfama anlegen. 16 Geschosse und mehr haben diese Megaschiffe, Platz für 3.500 Passagiere. Mit motorisierten Rikschas, Tuk-Tuks genannt, Sightseeing, Doppeldeckerbussen, Elektrobuggies, E-Scootern und Segways, den Transportmitteln des modernen Massentourismus, bewegen sich die Menschen in dem kleinen Gebiet um Kathedrale, Burg und Alfama. 1994, als der Film Lisbon Story gedreht wurde, sagt Wim Wenders, habe man nicht einmal Straßen oder Wege absperren müssen. Es sei einfach niemand dort unterwegs gewesen.
Es gab keinen Touristen hier. Ist von jetzt aus gesehen fast unwahrscheinlich, aber es war halt so damals. Es war noch nicht entdeckt. Vielleicht hat ja dann der Film auch unfreiwillig was dazu beigetragen. Der Weg, den die Stadt hinter sich gelegt hat zwischen Mitte der 90er Jahre und jetzt ist mit dem Weg dieses Hauses gut umschrieben. Die ganze Stadt hat sich ja sozusagen umgewendet. Und die Spuren dieser glorreichen Zeit in der Geschichte spürt man noch so ein bisschen hier und da. Aber es ist jetzt fast nur noch Zierat, denn damals war es die Sache selbst.
Wim Wenders steht an einem der großen Fenster des Palacio Belmonte und betrachtet den Garten mit seinen üppig mit Früchten behangenen Orangen- und Zitronenbäumen.
Aber es ist schön, der Hof hier hinten. Mann, das war damals alles komplett verwildert. Man konnte sich da gar nicht reinbewegen. Es war ein einziger Urwald.
Schon als junger Mann hat Wenders Lissabon besucht. Die Stadt hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen.
Ich bin zum ersten Mal hier hingekommen, habe ich gerade die Schule beendet. Unmittelbar nach dem Abitur bin ich bis nach Portugal runtergefahren, alleine. Also ich kenne Lissabon seit Mitte der 60er Jahre und das war auch damals schon so ein großes Sehnsuchtsziel, durchzufahren und das alles zu riechen und zum ersten Mal auch zu hören.
Seit dieser ersten Begegnung mit der portugiesischen Hauptstadt hat sie den Filmregisseur und Fotografen Wenders künstlerisch und emotional inspiriert. Lissabon habe ihm so eine Art Glückshormon eingeimpft.
Städte haben ja tatsächlich Energien und strahlen ja was aus. Es gibt Städte, die ziehen einem wieder Energie ab und andere geben einem welche. Und Lissabon ist so eine Stadt, die einem viel Energie gibt und die auch freundlich ist. Und es ist so ein bisschen eine alte Idee von einem alten Europa noch da, was man hin und wieder noch in Wien noch mal ein bisschen sieht, aber auch dann nur ganz flüchtig, da ist auch schon wieder weg. Oder in Prag gab es das auch, bis es dann da auch alles verschüttet worden ist von den Milliarden Touristen, die da durchkommen. Und in Rom hat es das vielleicht auch noch gegeben, aber schon nicht mehr, seitdem ich das kenne. Und so in Palermo noch ein bisschen, das hat auch was mit den Hafenstädten zu tun und so. Aber dieses alte Europa ist kaum noch irgendwo wiederzufinden.
Bis zur Nelkenrevolution 1974 lebte Portugal gewissermaßen mit dem Rücken zum übrigen Europa. Diktator Salazar hatte das Land vor den angeblich schädlichen Einflüssen aus den demokratischen Staaten Europas abgeschottet. Mit dem Beitritt Portugals und Spaniens zur damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft im Jahre 1986 öffneten sich in der Folge die Schlagbäume. Ein Europa ohne Grenzen, feierte Regisseur Wim Wenders in der Eingangssequenz des Films Lisbon Story. Er lässt seinen Protagonisten, den Toningenieur Winter, mit dem Auto von Frankfurt bis nach Lissabon fahren, ohne dass dieser auch nur einmal an einer Grenzkontrolle aufgehalten wird. Bei den Dreharbeiten habe Wenders
schließlich die toteste Grenze aller Zeiten gefunden, nämlich die zwischen Spanien und Portugal. Das war nur noch ein verlassenes Gebäude und das war alles am Zerbröckeln. Es gab auch niemanden, der daherkam. Also wir haben diese Abwesenheit von Grenzen auch schon als was Herrliches erlebt. Und dann hat man doch die Veränderung und diese Fahrt durch Europa als was ganz Emotionales erlebt. Und tatsächlich zum ersten Mal physisch erlebt, ist unser Kontinent, ist unser Heimatkontinent. Und hier gehören wir hin und die ganze Geschichte von Kriegen und Auseinandersetzungen, die haben wir jetzt, dachte man damals noch euphorisch, 94, die haben wir jetzt alle hinter uns.
Von der Terrasse des Palacio Belmonte hat man einen überwältigenden Blick auf Alfama, den ältesten noch erhaltenen Stadtteil Lissabons. Vom Ufer des Tejo aus bis zum Burgberg hinauf schmiegen sich die verschachtelten Häuser und verwinkelten Gassen an den Hang. Die weißen Fassaden und roten Dächer glitzern in der Sonne. Hier hat sich die Struktur des maurisch-mittelalterlichen Lissabon noch erhalten. Alte Stadttore, verwinkelte Gassen, steile Treppenaufgänge und historische Brunnen. Die weißen Türme der beiden Kirchen São Miguel und Santo Estevão ragen aus dem Labyrinth der Alfama. Allenthalben finden sich kleine Plätze, beschattet von Palmen oder Jacaranda-Bäumen mit ihren purpurnen Blüten, die den Blick freigeben auf das ausgedehnte Flussdelta des Tejo. In dieses Labyrinth Alfama muss man sich hineinbegeben, ohne Plan und Ziel. Sich verlieren um etwas zu finden oder wie es der portugiesische Literaturnobelpreisträger José Saramago formulierte, man muss sich auf dem Weg durch die Alfama geplant verirren. Diese Methode hat auch Wim Wenders angewendet, auf der Suche nach Schauplätzen in der Alfama für seinen Film Lisbon Story.
Irgendwann kommt man unten an und irgendwann stößt man wieder auf die Straßenbahn und irgendwann werden die Straßen flach und dann findet man sich schon durch. Ich habe eigentlich nie Stadtpläne benutzt. Ein bisschen hoffnungslos, es ist alles auch so verwinkelt.
Wie nähert man sich einer Stadt? Wie erfasst man ihr inneres Wesen? Durch Belesenheit und Kenntnis oder Spontaneität und sinnliche Erfahrung? Für den Fotografen und Filmemacher Wenders gibt es da nur eine Option. Er glaubt an die Wahrhaftigkeit von Bildern und Klängen. In Abwandlung des bekannten Goethe-Zitats »Man sieht nur, was man weiß«, konstatiert er.
Man weiß nur, was man sieht. Gefällt mir besser. Ich habe ja viele Filme gemacht und habe gehofft, dass die Orte miterzählen und mit zu handelnden Figuren werden. Viele Orte sind ja auch im Titel drin, von Lisbon Story über Himmel, über Berlin bis zu Tokio gar. Ich habe viele Filme gemacht, die ganz viel Energie von ihrem Ortssinn her bezogen haben und wo die Städte viel miterzählt haben. Und Lisbon Story ist ganz bestimmt einer davon.
Wim Wenders steht auf der Terrasse des Palacio Belmonte. Hier hatte er viele Szenen seines Films Lisbon Story gedreht. Sein Blick schweift über die Alfama und den Fluss Tejo.
Von hier aus ist es auch noch wirklich richtig schön. Das hat sich ja so nicht verändert, bis auf das Kreuzfahrtschiff, was uns die Aussicht vermasselt. Ist ja hier die große Mündung vor uns und ein bisschen weiter rechts ahmt man dann gleich die Brücke, wenn man noch hochguckt. Wahrscheinlich sieht man sie von einem anderen Balkon aus. Es ist schon eine ganz großartige Stadt.
O fado nasceu dia quando o vento malvolia e o céu mar prolongava.
Irgendwo in den Tavernen von Alfama und Moraria muss der Fado entstanden sein, diese Musik der portugiesischen Seele. Seinen Anfang nahm der Fado in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Seine Quellen liegen im Dunkeln. Haben ihn portugiesische Seefahrer aus Brasilien mitgebracht? Jedenfalls entwickelte sich der Fado in den ehemaligen Armenvierteln von Lissabon und wurde ein ganz eigenständiges Element portugiesischer Alltagskultur, das Wim Wenders leidenschaftlich liebt.
Es ist schon so eine Mischung aus Fernweh und Heimweh, beides auf einmal. Es ist auch so ein Blues, es ist auch wirklich tatsächlich was ganz Altes irgendwie. Da kann man sich denken, das haben die schon vor Hunderten von Jahren genauso gesungen. Was mir auch sehr imponiert hat, dass es nie um die Komponisten ging, sondern es wurde immer gesagt, wer das geschrieben hat, wer den Text geschrieben hat. Der Autor, die Worte sind das Wichtige. Es ist ja auch eher deklamatorisch, es ist ja nicht interpretiert, wie man sonst gewohnt ist, dass der Sänger irgendwie dahin schmilzt und so, sondern es wird ja richtig auch wie ein Standbild gesungen. Und es geht immer um das Wort und das gesungene Wort und das, was da mitgeteilt wird. Und natürlich ist da so eine große Traurigkeit drin und ein großer Weltschmerz. Und weil ich den Blues sowieso so liebe, war das natürlich für mich auch die Musik hier.
Das ist der Sound Lissabons, eine Art europäischer Blues. Die Sängerinnen und Sänger legen die Narben auf ihrer Seele bloß. Das klingt mal rau, mal dramatisch, mal melancholisch und tränenreich, aber hin und wieder auch tänzerisch heiter. Die Ikone des Fado im 20. Jahrhundert war Amália Rodrigues und die behauptete, beim Fado kommt es einzig auf die Seele an. Ich höre, ob jemand sie beim Singen entblößt. Buenos Aires hat seinen Tango, Rio de Janeiro seinen Samba und Lissabon eben seinen Fado. Die Sängerin Teresa Salgueiro stammt aus Lissabon. Sie hat zusammen mit ihrer damaligen Band Madredeus den Soundtrack zum Wenders-Film Lisbon Story eingespielt und auch eine Rolle im Film übernommen. Für sie hat der Fado viele Gesichter.
Hier in der Stadt Lissabon gibt es tatsächlich eine Musik, die hier geboren wurde, die sich hier herausgebildet, die sich hier weiterentwickelt hat und die sehr speziell ist. Der typische traditionelle Fado ist auf der einen Seite eine Musik, die das Schicksal, das Leben nach dem Grund unserer menschlichen Existenz befragt. Aber es ist auch eine Musik, die auf der Tradition der Chronik beruht. Demzufolge kann der Fado tiefgründige Fragen über den Sinn des Lebens stellen. Aber er kann auch eine soziale Chronik sein, sei sie heiter, scherzhaft oder satirisch. Es gibt viele unterschiedliche Formen des Fado.
Es gibt viele Typen Fado, diferentes.
Es ist Abend geworden, Zeit, Abschied zu nehmen vom Palacio Belmonte, diesem Herzstück Lissabons. Mit ein wenig Wehmut verlässt Wim Wenders die Stadt. Er habe eine Erosion durch den Tourismus wahrgenommen. Das ursprüngliche Lissabon, seine alte Liebe, habe er allerdings in Lisbon Story bewahren können.
Wir haben noch so einen Zipfel erwischt und dieses Haus hat uns auch noch viel dazu getan. Hat uns auch noch viel erzählt von Portugal.
Nur die Kunst kann die Vergangenheit unveränderlich erhalten, meint die portugiesische Sängerin Teresa Salgueiro. Wim Wenders Film sei ein Vermächtnis des vitalen Lissabon.
Lissabon ist eine Stadt, die wirklich eine tiefgreifende Veränderung durchgemacht hat. Sie hat viele ihrer Besonderheiten verloren aufgrund der Globalisierung, die alles beherrscht. Aber Lissabon besitzt weiterhin seine Wurzeln. Die Stadt wird nach wie vor ihre Eigentümlichkeiten bewahren. Ja, Lissabon hat sich sehr gewandelt. Und da ist es wunderbar, dass es einen Film wie diesen von Wim Wenders gibt, der damals ein geheimnisvolles Lissabon erfasst hat. Ein Lissabon, das nicht so war, wie es auf den ersten Blick aussah. Welch ein Glück, dass dieses Zeugnis für immer existiert, für die Ewigkeit.
Mein Kollege Johannes Wärmter war mit Wim Wenders in Lissabon unterwegs.
Zeit geht nicht, von Gottfried Keller. Die Zeit geht nicht, sie steht still. Wir ziehen durch sie hin. Sie ist die Karawanserei, wir sind die Pilger drin. Ein Etwas, form- und farbenlos, das nur Gestalt gewinnt, wo ihr drin auf- und niedertaucht, bis wieder ihr zerrinnt. Es blitzt ein Tropfen Morgentau im Strahl des Sonnenlichts. Ein Tag kann eine Perle sein und ein Jahrhundert nichts. Es ist ein weißes Pergament, die Zeit, und jeder schreibt mit seinem roten Blut darauf, bis ihn der Strom vertreibt. An dich, du wunderbare Welt, du Schönheit ohne End, auch ich schreibe meinen Liebesbrief auf dieses Pergament. Froh bin ich, dass ich aufgeblüht in deinem runden Kranz. Zum Dank trüb ich die Quelle nicht und lobe deinen Glanz.
frage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir. Wie viel es geschlagen habe, genau seh ich an ihr. Es ist ein großer Meister, der künstlich ihr Werk gefügt, wenngleich ihr Gang nicht immer dem törichten Wunsche genügt. Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchem Tag. Ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag. In meinen Leiden und Freuden, im Sturm und in der Ruhe, was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu.
Die Uhr, ein bekanntes Lied der Romantik von Karl Löwe. Den folgenden Song, Alles wird gut, den haben wir im Sonntagsspaziergang gespielt in der ersten Sendung unseres besonderen Corona-Programmschemas im März. Kommenden Sonntag, also am 24. Mai, kehren auch die Reisenotizen dann wieder zurück an den angestammten Platz. Wir beginnen gleich nach dem Interview der Woche um 11.30 Uhr und können dann bis 13 Uhr spazieren gehen. Ich lade Sie dazu herzlich ein. So, einen schönen Nachmittag wünscht Ihnen Andreas Stopp.
Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, denn eigentlich ist alles cool, außer das Geld. Ich bin so froh, dass ich das tun kann, was ich liebe, und du trotzdem in meinem Mittelpunkt stehst. Und wenn ich weg bin, fühlst du mir um die Kinder. Danke, dass du an mich glaubst. Ich hoffe, du weißt, dass ich das alles nur für uns mach, wenn mein Glück seid, auch ohne diesen Traum, weil du mein Zuhause bist und mich jeden Tag so sein lässt, wie ich bin, weil du mein Zuhause bist und ich dich seh und weiß, alles wird. Weil ich meine Träume lebe, auch wenn es manchmal ganz schön stressig läuft, wär's der falsche Weg, jetzt alles aufzugeben. Und wenn ich weg bin, willst du mir und die Kinder. Danke, dass du mir vertraust. Und bitte glaub mir, ich denke immer nur an uns, denn mein Gefühl sagt, dass die gute Zeit jetzt kommt.